Ja, guten Morgen. Wir haben gerade für verschiedene Anliegen gebetet und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hinter all diesen kurzen Anliegen eine Unmenge bestimmt an persönlichem Leid steckt. Wir haben mal den Artikel auch von der Süddeutschen gelesen. Allein das reicht ja eigentlich aus. Und Leiden gehört offenbar zu unserem Menschsein irgendwie dazu. Und wir müssen auch gar nicht unbedingt in ferne Regionen, an entfernte Kriege denken. Das Leiden macht ja auch nicht vor unserer Tür Halt. Momentan gibt es auch einige in unserer Gemeinde, die an Krankheiten leiden oder wo Angehörige an Krankheiten leiden. Mein Vater hat schon länger Krebs und ist jetzt nochmal erneut schwer wieder an Krebs erkrankt. Und es sieht so aus, als ja, wenn er so die letzte Lebenszeit erreicht hat. Ich hatte ihn gestern im Krankenhaus besucht. In meiner Predigt geht es heute Morgen um das Thema Leiden. Das ist nicht so ein ganz einfaches Thema, aber ich dachte mir, wir stehen ja kurz vor der Passionszeit. Passion heißt ja Leiden. Wir haben das ja hier auch gezeigt. Wir werden uns damit jetzt auch die nächsten Wochen, wenn die Passionszeit beginnt, damit beschäftigen, mit dem Leiden von Jesus Christus. Und heute Morgen möchte ich aber eine andere Person aus der Bibel vorstellen, die auch etwas zum Thema Leiden zu sagen hat. Wenn sie heute in den Gottesdienst kommen würde und ich könnte diese Person interviewen, könnte ich zum Beispiel ihn fragen, sag mal, wie ist das, wenn man von der Familie gehasst wird? Oder sag mal, wie ist das, wenn man Opfer eines versuchten Mordanschlags wird? Oder du warst doch schon mal in Todesangst, wie ist das eigentlich? Und wie ist es dann, wenn man verkauft wird und verraten wird, verschleppt wird in ein fremdes Land? Und wie ist es, wenn ich dann irgendwie fernab von meiner Familie leben muss als Sklave, wenn es mir dann halbwegs gut geht, aber ich dann wieder verraten werde von einer Person, wie ist es dann unschuldig, ins Gefängnis geworfen zu werden und dort zu schmoren? Wie ist es dort, Menschen zu helfen in der Erwartung und Hoffnung, dass sie mir dann helfen, wenn sie wieder draußen sind, mich aber dann komplett im Gefängnis vergessen? Sag mal, Josef, wie ist das? Delia hat ja schon den Namen erwähnt, ich wollte es ein bisschen spannend machen heute Morgen, das kann ich jetzt leider nicht. Und diejenigen unter uns, die die Jahresbibel lesen, vielleicht haben auch vor 2-3 Wochen ungefähr die Geschichte gelesen, für die ist es also Wiederholung. Aber ich möchte uns heute Morgen so mit in sein Leben hineinnehmen, werfe sozusagen so einige Lichter auf diese Leidenszeit. Und danach werde ich 3 Punkte vor allen Dingen ansprechen. Zum einen soll es um die Quelle des Leidens gehen. Warum leiden wir eigentlich? Woher kommt das Leid? Zweitens Reaktion auf Leid. Und drittens Ausweg aus unserem Leid. Natürlich maße ich mir nicht an, in einer kurzen Predigt alle philosophischen Fragen, das sind ja Bibliotheken, gibt es über das Thema. Also ich werde mich hier fokussieren auf das, was die Bibel vor allen Dingen halt zu Josef sagt und schauen, wie er mit seinem Leiden umgegangen ist. Josef wuchs in sehr guten Verhältnissen auf. Seine Familie machte in Viehzucht, muss man so sagen, und es war schon eine Generation von Viehzüchtern bereits. Sein Großvater war Viehzüchter, sein Urgroßvater, und die waren halt ziemlich reich. Also er wuchs in guten familiären Verhältnissen auf. Er war einer von 12 Söhnen seines Vaters, aber war nicht irgendein Sohn seines Vaters, er war der Lieblingssohn seines Vaters. Sein Vater bekam ihn im hohen Alter und außerdem war seine Mutter Rahel die Lieblingsfrau seines Vaters. Sein Vater hatte nämlich, oder die Söhne waren sozusagen, hatten nicht eine Mutter, sondern 4 Mütter. Und Josef war, wie gesagt, der Lieblingssohn. Das und eine weitere Eigenschaft machten ihn nicht gerade so zum Liebling seiner Brüder. Im Gegenteil. Die andere Eigenschaft war, dass Josef Gott in ganz besonderer Art und Weise hören konnte. Er hatte Träume von Gott und konnte diese Träume auch auslegen. Und nun hat er eines Tages geträumt, dass er und seine Brüder waren auf so einem Getreidefeld und da hatten die so verschiedene Garben von Heu oder von Stroh. Und seine Garbe richtete sich auf und Die Gaben seiner Brüder stellten sich im Kreis so um seine Gabe herum und beugten sich so vor ihm. Jetzt mag man natürlich halt sagen, war nicht vielleicht gerade so schlau, diesen Traum wiederzugeben, aber er hat es halt getan. Und es heißt dann halt, dass seine Brüder ihn dafür nur noch umso mehr hassten, was ihn nicht davon abhielt, kurze Zeit später einen weiteren Traum wiederzugeben, der ähnlich gelagert war. Jedenfalls, als er 17 war, nahm sein Leben einen ganz anderen Verlauf. Er war beauftragt, seine Brüder zu besuchen, die irgendwo weit draußen Viehherden hüteten. Und er ging dorthin und seine Brüder sahen ihn schon von Weitem und da beschlossen sie, die Gelegenheit zu nutzen, fernab vom Vater den verhassten Bruder umzubringen. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt hier einsteigen und möchte einige Schlaglichter dieser Geschichte vorlesen, die wir in 1. Mose 37 bis 41 finden. Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismailitischen Händlern. Da sagte Judah, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord auch noch verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef. Ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar, der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Und jetzt folgt so eine kurze Zwischenzeit des, sag ich mal, vermeintlichen Glücks. Die Bibel beschreibt jetzt nicht, wie es Josef da erging, fernab der Heimat, verraten und verkauft von der eigenen Familie. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ihm nicht besonders gut ging, aber zumindest äußerlich erlebte er eine gewisse Form von Ansehen wieder. Er konnte dort arbeiten, er hatte Erfolg, bis dann ein weiterer Mensch ihm erneut böse zuspielt. Josef sah sehr gut aus. Das bemerkte auch Potiphars Frau. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. Mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Potiphars Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein, aber er hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Potiphars Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien. Da lief er schnell davon. Doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Nach einiger Zeit kamen dort zwei weitere Mitinsassen hinein, der Mundschenk des Pharaos und der oberste Bäcker des Pharaos, die irgendwie in Ungnade gefallen sind. Der Pharao war zornig auf ihn und hat sie ins Gefängnis geworfen. Klammer auf, damals gab es anscheinend noch keine Gewerkschaften, Klammer zu. Und da waren sie jetzt mit Pharao, mit Josef und hatten sehr merkwürdige Träume. Und Josef deutete ihnen die Träume. Zum Mundschenk sagte er: In 3 Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und dich wieder in dein Amt als Mundschenk einsetzen. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Den Traum des Bäckers deutet er ebenfalls, aber sein Ausgang war nicht so besonders. Nach 3 Tagen wurde er aus dem Gefängnis geholt und getötet. Der Mundschenk kam dann aber frei und dann heißt es in 1. Mose 40, 23, doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach. Und es vergehen weitere 2 Jahre, bis das Leben von Josef erneut wieder eine schicksalshafte Wendung nimmt. Der Pharao hat einen Traum, ist sehr beunruhigt, keiner kann diesen Traum deuten und der Mundschenk erinnert sich endlich wieder an den Josef, der ihm damals im Gefängnis seinen Traum deuten konnte. Josef wird aus dem Gefängnis herausgeholt, wird er wiederum auf seine Brüder trifft und seinen Vater auch wieder sieht, da wird er ungefähr dann 40 Jahre alt sein, als er praktisch aus seinem Heimatland entführt, raus musste, war er 17 Jahre alt und als er seine Brüder und seinen Vater endlich wiedersehen kann, ist er 40 Jahre alt. Und bis er 30 war, so heißt es in der Bibel, war er im Gefängnis. Es war also, wenn man das so sieht, eine recht lange Zeit des Leidens für Josef. Mein erster Punkt ist Quellen des Leidens. Woher kommt das Leid? Warum leide ich? Es ist interessant, wenn man so zwischen den Zeilen der Josefsgeschichte liest. Der Vater von Josef war ein gottesfürchtiger Mann und hat richtig viele gute Sachen mit Gott erlebt. Und auch Josef ging es ja so. Er war im Kontakt mit Gott, er hatte Träume von Gott. Josef war wohlhabend, er ist behütet aufgewachsen. Und all das wird ihm mit einem Mal von einem Tag auf den anderen genommen, komplett. Seine Familie, sein Wohlstand, alles. Aber in der ganzen Josefsgeschichte finden wir nicht eine Passage, etwas, wo es scheint, dass Josef Gott in irgendeiner Weise dafür anklagt. Es ist ja oft so, dass wir uns eigentlich gar nicht so um Gott kümmern, bis unser Leben vielleicht in irgendeine Abwärtsspirale gerät. Und dann reagieren wir entweder so, dass wir dann denken, also ich komme doch nicht so richtig gut alleine, klar, ich brauche doch jemanden. Wenn es einen Gott gibt, dann zeig dich mir, erbarm dich über mich, ich brauche deine Hilfe. Das ist die positive Wendung. Aber es kann auch so sein, dass ich denke, naja, wenn es einen Gott gäbe, dann würde er mir doch jetzt hier helfen und warum geht es mir dann so schlecht? Und das wäre sozusagen halt die negative Folge, dass ich dann anfange, Gott anzuklagen, um den ich mich eigentlich vorher gar nicht weiter gekümmert habe. Und auch wenn es verständlich sein mag, dass man Gott in schweren Zeiten anklagt, besteht dafür eigentlich gar kein Grund. Gott ist nicht verantwortlich. Er hatte es anders geplant und er wird einen anderen vollkommenen Plan in Zukunft umsetzen. Wenn ich mir die Bibel anschaue, ich habe hier mal meine alte Bibel mitgenommen, sehe ich, wie es eigentlich gedacht ist. Ich schlage die ersten Seiten des Alten Testaments auf und ich sehe, dass die Menschen Adam und Eva in wunderbarer Gemeinschaft mit Gott lebten. Es gab keine Krankheit, es gab kein Leiden. Adam sprach 1:1 mit Gott und es ging ihnen wunderbar. Aber das Ganze, wenn man sich das anschaut, geht gerade mal bis hier. Also bis gerade mal kurz hinterm Inhaltsverzeichnis hört das ja auch schon wieder auf. Und dann nehme ich meine Bibel und dann schlage ich ganz mal das nach hinten auf und lese Folgendes. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, wir haben letzte Woche auch von unserer Pastorin davon gehört, Gott macht alles neu eines Tages. In Offenbarung 21 heißt es, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst als ihr Herr in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das wird also dann auch eines Tages so sein, hier und dann in Ewigkeit. Das Problem ist aber, dass wir halt nicht mehr hier leben und auch nicht, noch nicht hier leben. Wir leben hier, in diesem Schlamassel der Welt, sozusagen. Aber es gibt Hoffnung, denn wir leben nicht grundsätzlich hier, sondern hier ist etwas passiert. Darauf komme ich dann noch gleich zu sprechen. Von Gott kommt nichts Schlechtes. In Jakobus 1,17 heißt es, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Und in 1. Johannes 4,8 sagt der Verfasser, Gott ist Liebe. Er ist also nicht Urheber des Bösen. Wer oder was aber ist es dann? Ich werde natürlich jetzt in keinerlei Form eine umfassende Antwort geben können, aber ich meine in der Bibel zwei Hauptverdächtige erkannt zu haben. Erstens der Mensch tatsächlich. Ich habe gerade den Sündenfall angesprochen. Der Mensch lebte in der ersten Zeit in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Es war alles gut, es gab keine Krankheit, es gab keinen Krebs, es gab keine Leiden, es gab keine Arbeitslosigkeit, es gab keine Verleumdung, es gab keinen Neid, all das gab es nicht, bis die Menschen sich gedacht haben, wir könnten es doch eigentlich auch ohne Gott. Wir hören einfach nicht auf das, was er uns sagt, auf seine guten Gebote, wir lassen das alles mal beiseite und machen das so, wie wir uns das so vorstellen. Und das war keine gute Entscheidung. Sie wurden aus dem Paradies vertrieben und die erste Amtshandlung, liest man dann, war, dass der eine Bruder den anderen Bruder totschlägt. Und das steht so exemplarisch, finde ich, für das, was dann die Menschheit häufig zustande bringt. Wir haben heute Morgen für die Anliegen hier auch gebetet. Das zieht sich so durch die Menschheitsgeschichte leider durch. Und ist natürlich nicht jeder ein Mörder unbedingt, aber die Bibel sagt, dass kein Mensch ohne Sünde ist. Alle haben gesündigt. Und in der Bibel gibt es dann auch unzählige Berichte, wie sich Menschen gegenseitig Leid zufügen. Wer waren denn die Übeltäter bei Josef? Da waren natürlich halt seine Brüder voller Neid, voller Hass. Da war die Frau des Potiphars. Da war dieser Mundschenk, der ihn einfach vergessen hat. Und wenn ihr nachdenkt, euch fällt bestimmt ein, zwei, drei Leute ein, die euch im Leben irgendwie böse zugespielt haben. Ich musste an eine Sache denken, die liegt sehr, sehr lange zurück, aber vielleicht hat sie mich auch, denke ich da auch noch daran, weil sie mir als Kind passiert ist im Kindergarten. Jedenfalls werde ich das nicht vergessen. Ich habe ja eine Brille und ich habe schon fast mein ganzes Leben lang eine Brille, aber nur fast mit 5 Jahren bekam ich sie und vorher, ich habe jetzt leider kein Bild, eigentlich wollte ich noch ein Bild mitnehmen, vorher sah ich richtig toll aus, fand ich, so ohne Brille. Ja, also tolles, schickes Kind, so super. Und dann kam halt dieses Vielmann-Kassengestell in mein Leben mit 5 Jahren. Und ich werde mich tatsächlich immer daran erinnern, dieser Tag, wo ich das erste Mal mit dieser Brille in den Kindergarten musste oder gezehrt werden musste, glaube ich, von meiner Mutter. Und dann ging ich da so rein und ich war einfach todunglücklich und habe gedacht, nein, die werden mich alle ganz furchtbar finden und es ist einfach nur furchtbar. Und dann sprach mich ein anderes Kind an, tippte mir auf die Schulter und ich weiß noch genau dieses Gefühl, ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt umdrehe, dann wird er irgendwie was Nettes sagen. Weiß auch nicht warum, aber das hatte ich gedacht. Und ich drehe mich um und er schaut mich an und sagt, Brillenschlange, Brillenschlange. Und ich war natürlich So, ich glaube, später wurden wir irgendwie halt auch noch so eine Art Freunde und so weiter. Aber ich merke heute noch, wie das so mich ganz tief verletzt hat. Und ich denke, es ist ja nicht irgendwie so, dass wir erst als Erwachsene irgendwie erleben, dass wir von anderen verletzt werden. Das passieren ja auch schon Dinge in der Schule, leider, dass Kinder, dass Schüler dort gemobbt werden. Das ist eben etwas, was zu unserem Leben leider dazugehört. Und es ist eine Ehrlehre, jetzt bitte die Ohren zu halten, jetzt wird es ganz schlimm. Es ist eine Ehrlehre, wenn wir annehmen, dass all das aufhören wird, wenn wir Jesus Christus kennenlernen und ihm nachfolgen. Tut mir leid, das muss ich jetzt hier auch sagen. Paulus ist ein Beispiel, Apostel Paulus beschreibt eine ganze Menge, was es heißt, persönliches Leiden zu erleben. Da ist vom Schiffbruch die Rede, da ist von Geißelung, von Steinigung die Rede und so weiter und so weiter. Im 2. Timotheusbrief zum Beispiel warnt er seinen Freund Timotheus vor einem gewissen Alexander, den Schmied, der ihm viel Böses angetan hat. Wir wissen nicht genau, um was es da geht. Man vermutet, vielleicht hat der dafür gesorgt, dass Paulus dann ins Gefängnis musste. Jedenfalls warnt er ihn davor. Das war nur eine Person im Leben von Paulus, die ihm wirklich halt zu schaffen gemacht hat. Und jetzt nochmal fester die Ohren zuhalten, weil jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt sollte man ja meinen, kann uns da kein Leid mehr passieren, wenn wir A, Jesus nachfolgen und B, in einer christlichen Gemeinde vielleicht sind, wo auch nur Christen da sind. Aber auch da befürchte ich, muss ich euch enttäuschen, denn wenn wir den 2. Timotheusbrief, deswegen habe ich die Stelle ausgesucht, nur zwei Verse weitergehen, dann heißt es dort von Paulus, bei meiner ersten Gerichtsverhandlung stand mir niemand bei. Alle ließen mich im Stich. Damit kann er ja nur Christen gemeint haben. Stellt euch das mal vor, ihr werdet irgendwie zu Unrecht angeklagt und müsst ins Gefängnis und dann kommt die Gerichtsverhandlung und da sollen dann halt Zeugen zu euren Gunsten auftreten, natürlich halt eure Geschwister, die irgendetwas zu eurer Person euch verteidigen sollen. So war es damals. Und da kommt gar keiner. Da ist eine Gemeinde und da kommt keiner. Und er sitzt da vor Gericht ganz alleine. Was für eine Enttäuschung. Es müssen aber nicht unbedingt andere Menschen sein, die uns Leid zufügen. Manchmal reicht es auch aus, wenn wir das selber für uns tun. Im Römerbrief Kapitel 7 gibt es so einen interessanten Monolog einer Person, der folgendermaßen geht: Das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, aber das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich permanent. Und dann geht das nochmal und nochmal und nochmal so und man merkt halt so, wie es so in diesem Menschen so nagt und er völlig verzweifelt ist, dass er es einfach nicht schafft, anders zu werden, anders zu reagieren. Und wer kennt das nicht? Eigentlich will ich ja abnehmen oder nett sein oder dies oder das oder jenes oder früher meine Predigt Vorbereitung machen, habe ich diese Woche gedacht und so weiter. Aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Und dann ist noch vielleicht irgendwie eine einigermaßen gute Reaktion, dass ich sage, naja, was soll's, ist mir jetzt auch egal, ist jetzt keine ganz gute Reaktion. Oder aber die Reaktion ist halt, dass ich mich dann beginne, selber zu verurteilen und ich da so in einen Strudel der Selbstverurteilung hineinkomme. Warum kann ich einfach nicht anders sein? Der Ausweg kommt noch, ne? Also es wird besser. Als zweiten Hauptverdächtigen habe ich ausgemacht, ganz kurz möchte ich die nur erwähnen, es gibt eine Person in der Bibel, die Teufel genannt wird. Er wird als Ankläger und Widersacher beschrieben, als Lügner und Mörder. Letzte Woche hörten wir in der Predigt, dass er in dieser letzten Zeit auf die Erde geworfen wurde. Er wird sogar als Herrscher dieser Welt bezeichnet. Als Herrscher dieser Welt, denn sonst hätte er Jesus in der Versuchungsgeschichte nicht diese Reiche anbieten können, wenn er doch gar nicht der Herrscher wäre. Jesus sagte nicht, du hast ja einen Vogel, das hier ist alles meins. Er hat gesagt, nein, nein, ich werde dich nicht anbieten, ich biete nur allein Gott an. Also er ist der Herrscher dieser Welt, ihm gehört in dem Sinne nicht die Welt. Die Welt ist von Gott geschaffen, es gab den Sündenfall, sie ist gefallen, aber er ist zumindest hier auf diesem Gebiet tätig und das merkt man auch an allen Ecken und Enden, wie ich finde. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Reaktion auf Leiden, unsere Reaktion auf Leiden. Das ist ein weiter Punkt, deshalb beschränke ich mich auch darauf, wie Josef auf sein Leben reagiert hat. Man kann natürlich eine ganze Predigtreihe darüber halten. In einer schlauen Begriffskonkordanz fand ich 13 sogenannte angemessene Reaktionen auf Leiden mit sehr vielen Bibelstellen. Ihr habt ja bestimmt Zeit bis 16.30 Uhr. Ich werde jetzt mal die 13, ich mache es nicht. Und witzigerweise unter diesen 13 angemessenen Reaktionen fehlte eine Reaktion, die mir als erstes einfiel, wenn mir etwas passiert, was mir Leid zufügt. Tränen und Trauer kamen darin nicht vor. Kommt auch bei der Josef-Geschichte nicht vor, aber ich erwähne es trotzdem, weil ich denke, das ist in Ordnung. Wir dürfen Tränen vergießen, wir dürfen Trauma, natürlich. Jesus hat geweint beim Tod von Lazarus, als er über den Toten weinte, als er die Angehörigen sah, die in Trauer waren. Er hat geweint. Und ich denke mir und ich kann mir vorstellen, dass auch Josef in seiner Gefängniszelle alleine Zeiten gehabt hat, wo er geweint hat, wo er in Trauer war. Aber was sagt die Bibel? Wie reagiert er auf sein Leiden? Josef hatte neben seiner Begabung, Träume von Gott zu bekommen und zu deuten, eine weitere Begabung offenbar von Gott erhalten. Josef war so ein richtiger Organisator, ein Machertyp. Wir lesen, dass er in das Haus des Potiphars kam und dort zum Hausverwalter bestellt wurde. Und ab diesem Moment ging es mit der Potiphar GmbH und Co. KG aber so richtig steil bergauf. Also der Haushalt wurde 1A geführt, es gab super gute Ernten, die Viehherden vergrößerten sich, es war alles top. Dann brach das halt eben, blöder Potiphar, hat selber Schuld, brach das ab, er hat Josef ins Gefängnis gesteckt und dort aber passierte genau das Gleiche. Der Gefängnisaufseher ernannte Josef selber zum Verwalter des Gefängnisses und wir lesen, dass der sich gar nichts mehr um irgendwas kümmern musste, sondern Josef hatte alles gemanagt. Am Ende so, genau wie ich sagte, dass der Gefängnisverwalter, ja, ich wiederhole mich, sich um nichts mehr kümmern sollte. Was für ein Typ, was für ein Organisator, was für ein Macher. So einen hätten wir gerne auch. Wir möchten auch hier eine Halbtagsstelle schaffen für den Kinderbereich. Vielleicht sollte man konkret für so einen Josef beten. Ja? So ein Macher und auch noch integer, wenn man die Geschichte mit Potiphas Frau denkt. Was für eine Versuchung, könnte sagen, das ist doch mir alles egal, Gott ist weg und alle haben mich verraten und verkauft und jetzt gönne ich mir mal irgendwie halt hier diese Affäre mit der Frau. Er hat es nicht getan. Er ist bei Gott und seinen Geboten geblieben. Unglaublich, richtig guter Typ. Was tat Josef und was tat er nicht? Er ließ sich trotz der Not nicht davon abbringen, eben seine Begabung einzubringen. Er hätte eben sagen können, mir ist jetzt so viel Schlechtes passiert, jetzt werde ich so lange nichts tun, bis Gott eingreift, bis er mich da rausholt aus dieser ganzen Misere. Dann werde ich ihm dienen, nicht jetzt. Es gibt im Buch der Sprüche, habe ich einen Vers gefunden, der im positiven Sinne ganz gut zu Josef passt. Er ist ein bisschen fies, man kann über ihn nachdenken. Ich lese ihn mal vor. Wenn du in der Not schwach und mutlos bist, dann bist du es auch sonst. Wenn du in der Not schwach und mutlos bist, dann bist du es auch sonst. Josef war das Gegenteil. Er zeigte in der Not Mut und Stärke. Er blieb am Ball, um das mal so auszudrücken. Und als er dann später zum Stellvertreter des Pharao ernannt wurde, war es für ihn bestimmt nicht schlecht, vorher das Gefängnis verwaltet haben, vorher als Hausverwalter des Potiphars alles Mögliche getan zu haben. Sicherlich hätte er sich wahrscheinlich diese beiden Ausbildungsstätten für diesen Job nicht ausgesucht, aber er hat das getan, was möglich war zu der Zeit. Und er verfiel auch offenbar nicht in Selbstmitleid. Nochmal, es gibt eine Form von Reaktion auf Leid, Tränen und Trauer, die natürlich völlig in Ordnung sind und die zu unserem Menschsein dazugehören. Aber ich denke, es gibt einen Punkt des Leidens, den wir überschreiten und der dann in Selbstmitleid mündet. Und Selbstmitleid tut unserer Seele nicht gut. Es mag jetzt schon unzählige psychologische Studien darüber geben, aber vor 2000 Jahren sagt die Bibel schon in Hebräer 12, 12, darum heißt es, stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Selbstmitleid schadet unserer Seele. Sie führt in eine Abwärtsspirale, in Depressionen. Sich selbst ständig zu bemitleiden, habe ich mal gelesen, ist wie Salz in eine bereits versalzene Suppe hineinzuschütten. Und ein letztes möchte ich noch erwähnen, trotz seines Leidens hat er sich nicht verschlossen für das Leiden anderer Menschen. Ich erwähnte den Mundschenk und den obersten Bäcker des Pharaos, die diese Träume gehabt haben. Und wir lesen in der Bibel, am nächsten Morgen sahen die ganz schön zerknittert aus und traurig und niedergeschlagen. Und Josef bemerkte das und er fragte, was ist los, was habt ihr? Und sie erzählten ihnen von ihren Träumen und er konnte ihnen helfen. Er war praktisch ihr Seelsorger. Das konnte er aber, denke ich, nur, weil er von seinem eigenen Leid nicht dermaßen gefangen genommen worden war. Und letzten Endes war es ja auch das, was ihn aus seinem eigenen Dilemma heraushalf. Wenn auch mit zweijähriger Verspätung fiel dem Mundschenk Josef dann wieder ein, der ihm damals im Gefängnis geholfen hatte, seinen Traum zu deuten, woraufhin er zum Pharao bestellt wurde und im Verlauf seine Freiheit wiedererlangte. Ich möchte mit einem letzten Punkt zum Ende kommen, der Ausweg aus dem Leid. Könnt ihr euch natürlich jetzt gut vorstellen. Es ist simpel und einfach, aber ich glaube, dass der Ausweg aus dem Leid für Josef war Gott. Der Ausweg für uns aus dem Leid ist Gott in Person von Jesus Christus. Gott war immer bei Josef. Er war beim Potiphar, er war im Gefängnis, er führte letztlich die Familie wieder zusammen, er schuf für Versöhnung. Und Josef konnte sogar am Ende einen Sinn des Ganzen erkennen, als er sagte, jetzt begreife ich das, ich sollte euch vorausgeschickt werden, um euch dann vor der Hungersnot, die damals überall im Lande herrschte, zu retten. Denn Josef war eingesetzt, auch als Verwalter der Kornspeicher und er konnte somit seine Familie, die dann auch nach Ägypten kam und ihn gar nicht erst erkannt hatte, vor dem Hungertod retten. Unser Ausweg aus dem Leid ist Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ich habe es anhand der Bibel demonstriert. Wir sind leider nicht mehr hier und wir sind noch nicht hier. Aber etwas geschah hier. Wenn ich hier die Stelle aufschlage, dann befinde ich mich im Neuen Testament bei der ersten guten Nachricht, die von Matthäus berichtet wird. Das erste Evangelium nach Matthäus. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus auf die Welt kam. Und ziemlich zu Anfang vom Matthäus-Evangelium finde ich hier eine Bibelstelle in Matthäus 8. Da heißt es, Jesus Christus nahm unsere Leiden auf sich und heilte unsere Krankheiten. Der Vers bezieht sich auf eine sehr bekannte Stelle im Alten Testament, die ich zum Schluss noch einmal lesen möchte und die sich eben auf Jesus Christus bezieht. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Dieses grundsätzliche Dilemma, in dem wir uns befinden, seit dem Sündenfall, seit dieser Trennung von Gott, ist nicht unbedingt, dass wir hier Krankheiten haben oder dass es Kriege gibt und so weiter. Das grundsätzliche Dilemma ist eben halt die Trennung von Gott. Die Trennung von all dem Guten, was er eigentlich für uns bereitet hat und was auch eines Tages wieder geben wird. Darunter leiden wir alle. Das heißt im Neuen Testament, dass die ganze Schöpfung unter diesem Sündenfall leidet und sehnsüchtig darauf wartet, wiederhergestellt zu werden. Das ist das grundsätzliche Leiden, was Jesus Christus stellvertretend für uns dann übernommen hat. Er hat den Weg zum Vater wieder freigemacht. Diese Brücke, die von uns zerstört wurde, hat er wieder neu aufgebaut. In Römer 5,19 wird das so ausgedrückt: Durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Josef konnte seinem Leiden am Ende sogar etwas Positives abgewinnen. Vielleicht ergeht es ja dem einen oder anderen von uns auch so, aber vielleicht auch nicht. Ich denke, wir werden nicht alles ergründen können, was uns hier passiert, auch vielleicht an Leiden passiert. Im 1. Korinther 13 heißt es, dass unsere Erkenntnis nur bruchstückhaft ist. Eines Tages werden wir alles erkennen, wenn wir vor Gott stehen. Bis dahin aber, denke ich, müssen wir auch gar nicht alles verstehen. Ich denke, was wir verstehen können, ist A, dass Gott gut ist und dass B, Jesus Christus für mich gelitten hat, um meine Schuld zu sühnen. Ich hätte verdient, verurteilt zu werden, aber ich erhielt einen Freispruch. Durch ihn ist alles möglich. Durch ihn kommt Gottes Reich zu uns. Durch ihn ist es möglich, dass Menschen sich wieder versöhnen. Egal ob außerhalb der Gemeinde oder innerhalb der Gemeinde. Er ist derjenige, der Krankheiten heilt. Wir leben in dem Zustand des noch nicht alles so sein wird. Jesus Christus wird eines Tages eine neue Welt errichten. Wir leben noch in diesem im Jetzt, aber dennoch kommt Gottes Reich zu uns. Wir können Gottes Reich erleben. Wir erleben Versöhnung, wir erleben Freiheit. Wir erleben, dass wir aus dieser Spirale der Selbstanklage herauskommen, wenn wir auf Jesus Christus blicken. Und letztlich, und das möchte ich nochmal so zum Schluss sagen, ich hatte so das Gefühl, so jetzt habe ich eine ganze Menge über Leiden gesprochen. Als ich mit der Predigt fertig war, wollte ich dann die PowerPoint dann noch vorbereiten. Ich dachte mir, naja, so ein Leidensbild halt wäre ja nicht schlecht, da kann man die ganze Zeit drauf schauen. Und da habe ich halt bei Google Leiden eingegeben, Google Bilder, kennt ihr vielleicht, und ich war ganz überrascht. Erst auf Seite, ich glaube, 20 oder so, gab es dann halt das erste Leidensbild, tatsächlich den leidenden Christus. Und die ersten 20 Seiten waren besetzt mit einer Stadt Leiden in Holland, die es da offenbar gibt. So sieht sie aus. Und ich dachte mir, ja. Und ich dachte mir, ja, Gott hat irgendwie zu mir gesprochen und gesagt, Sven, du wirst jetzt wohl nicht irgendwie die Predigt beenden, ohne irgendwie zu sagen, dass denn nun doch alles nicht so ganz schlimm ist. Und das ist ja auch wahr. Also wir leben hier auf einer von Gott geschaffenen Welt, auch wenn sie nicht mehr so ist, wie er sich das ursprünglich vorgestellt hat, auch wenn die Menschen das korrumpiert haben. Aber dennoch, es ist Gottes Schöpfung. Wir sind nach wie vor Gottes Schöpfung, Gottes Ebenbild. Letzte Woche, es gibt ein Flüchtlingskomitee in Barmbek, das heißt Welcome in Barmbek, die sich so Flüchtlinge annehmen. Letzte Woche war ich bei dieser Sitzung und da waren in einem Raum 40, 50 Leute, fast alles Nicht-Christen, auch die nur deswegen zusammengekommen waren, um sich des Leidens anderer Menschen anzunehmen, die deswegen zusammengekommen waren. Und alle in einem, ich dachte, wie toll ist das? Und das ist ja auch Realität. Und es gibt schöne Städte, es gibt die Schöpfung, es gibt Schwarzwälder Kirschtorte. Ich bin heute Morgen hierher gefahren von meinen Eltern, die wohnen oben in Schleswig-Holstein. Bin mit dem Auto auf der Autobahn gewesen und es gab einen herrlichen Sonnenaufgang, wie man ihn fast gar nicht hier sehen kann, weil wir ja nicht so einen schönen weiten Horizont haben. Ich dachte mir, ja, so ist es. Ja, und wir dürfen uns freuen. Das Beste kommt noch. Zum Schluss, wir hatten ja mal irgendwann diese Aktion gehabt mit den Löffeln, falls ihr euch erinnert. Das war eine Predigt von Regina Gastmann, dass das Beste noch zum Schluss kommt und jemand hatte aus der Gemeinde für jeden einen Löffel irgendwie angefertigt. Wo das da so drauf stand. Das Beste kommt zum Schluss, so ne, der Pudding zum Nachtisch und wir erwarten noch das Beste. Und damit möchte ich schließen. Amen.